Vorworte. Heute mit Menush Zaeri Esfahani. Diese Folge wurde aufgezeichnet am Abend des 5. November 2024.
Und in diesem Moment wurde wirklich uns allen richtig bewusst, wo wir waren. Also was für ein Wunder geschehen ist, dass wir in diesem Land gelandet sind. Und wir haben uns alle danach gesehnt, die Dinge auf die Reihe zu kriegen, weil wir wissen, dass das die Voraussetzung für Demokratie ist. Und das bedeutete, in dem Moment habe ich verstanden, was Demokratie bedeutet. Das Erzählen ist genauso wichtig, auch für die Kinder. Kinder wollen, dass wir Erwachsene zu ihnen ehrlich sind. Ich schreibe kein Buch, ich bin keine Autorin, ich mache das nur für mich. Und sie hat wirklich ein Jahr lang hat sie mich bearbeitet. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin Autorin.
Unser Podcast heißt Vorworte, weil die einzelnen Folgen genau das sind. Vorworte zum Norddeutschen Leseförderkongress, der vom 5. bis 7. März 2025 im Kinderliteraturhaus des Bücherpiraten e.V. in Lübeck stattfinden wird. Natürlich kann man den Podcast auch unabhängig vom Kongress hören. In den Vorworten treffen wir uns mit Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Kongressthema Miteinander erzählen auseinandersetzen. Populismus und die damit einhergehende Polarisierung der Gesellschaft reduziert das Denken und Handeln auf eine einzige Perspektive, die einfache Lösungen verspricht. Demokratie braucht jedoch Wir-Perspektiven. Unsere Gesellschaft lebt durch Vielfalt und Zusammenarbeit. Um eine inklusive Gesellschaft zu leben, brauchen wir Erzählungen des Miteinanders, in denen wir alle gemeinsam Geschichten erzählen können. Darum soll es auch heute gehen. Und wir haben dafür einen ganz, ganz tollen Gast. Und zwar Menush Zaeri Esfahani. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit euch erzählen darf.
Wir freuen uns auch. Ein paar Worte zu seinem Hintergrund. Du wurdest geboren 1974 in Isfahan im Iran und kamst 1985 mit deiner Familie über die Türkei und die ehemalige DDR in die Bundesrepublik. Menush hat Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Migration und Stadtteilentwicklung studiert und setzte sich bis 2016 sowohl professionell als auch ehrenamtlich für Geflüchtete ein. Mit dem interaktiven narrativen Planspiel Asylopoli hat sie Jugendlichen die emotionale und rechtliche Belastung von Asylverfahren näher gebracht und dafür den Demokratiepreis des Deutschen Bundestages im Jahre 2002 erhalten. Seit 2017 ist sie als freischaffende Autorin und Referentin tätig. Als Autorin beschäftigt sie sich seit 2012 autobiografisch in dem Zwillingsroman 33 Bogen und ein Teehaus, erschienen im Peter Hammer Verlag, und Das Mondmädchen, erschienen im Verlag Knesebeck, sowie der Übersetzung der Autobiografie ihres Vaters, Wer weiß, wofür das gut war, erschienen im Verlag Ute Fuchs, mit der eigenen Familiengeschichte. Auch in anderen Kinderbüchern, Essays oder Artikeln erzählt sie von Identitätssuche, Freiheit, Licht und Finsternis, Aufbruch, Reise und dem Zauber des Ankommens. Als Referentin hat sie seit 2013 in mehr als 600 Veranstaltungen mit der Methode Storytelling Menschen in Bildungseinrichtungen, sozialen Verbänden, in Pflege, Hospiz, Haft sowie Kunstschaffende, Polizeibedienstete und RichterInnen fortgebildet. Aktuell ist Menush Teil des Forschungsteams des Instituts Inter 3, wo sie die Bedeutung narrative Methoden für den demokratischen Planungsprozess in Kommunen untersucht. Heute wollen wir mit dir, Menush, darüber sprechen, wie Geschichten Brücken bauen können und welche Rollen das Erzählen in der Integration und im Verständnis von Vielfalt spricht. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Nun, Freya, jetzt haben wir unseren Gast vorgestellt, aber wer bist denn du eigentlich?
Ganz kurz, genau, bevor wir anfangen. Ich bin Freya, ich bin Kulturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin. Und ganz grob gesagt kann man sagen, dass ich mich damit beschäftige, welche Geschichten wir uns als Gesellschaft über die Vergangenheit erzählen und was das für unsere Gegenwart und Zukunft bedeutet und vor allem auch, wie wir diese Geschichten diverser erzählen können.
Und ich bin Tore. Ich habe einen Hintergrund in Kognitionswissenschaft und ich beschäftige mich damit, wie man zuversichtliche Geschichten der Welt erzählen kann und wie pessimistische Geschichten weniger Einfluss bekommen können.
Ja, liebe Menush, fangen wir an. Wie schön. Du bist Autorin. Wir haben ganz schon gehört, was du alles machst. Du schreibst, du setzt dich aber auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie an. Und auch aus persönlichem Interesse dachte ich, wir fangen mal beim Schreiben an. Was bedeutet das Schreiben für dich?
Ich habe gar nicht bewusst angefangen zu schreiben. Das ging bei mir tatsächlich alles im Jahr 2012 los. Als ich, da war ich mitten im Höhepunkt meines beruflichen Lebens als Diplom-Sozialpädagogin. Ich hatte gerade einen Preis gewonnen für ein Projekt, das ich jahrelang aufgebaut hatte in Rastatt und Baden-Baden. Und eigentlich war alles bestens. Und plötzlich kam ein Zusammenbruch, also ein Tiefpunkt. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da mit mir passiert. Man könnte sagen, das war ein Burnout als Sozialarbeiterin. Und ja, und dann habe ich eben angefangen, mich mit meiner eigenen Biografie zu beschäftigen und habe unbewusst auch angefangen, einfach alle Erinnerungen, die ich noch habe aus meiner Heimat, aus dem Iran, aufzuschreiben. Ich muss dazu auch sagen, dass vorher, also ich war da schon 28 Jahre in Deutschland gewesen. Ich bin mit 10 Jahren aus dem Iran ausgereist und hatte eben nur ein paar Jahre, man kann sagen vom 5. bis zum 10. Lebensjahr, Erinnerungen gehabt an den Iran. Und ich hatte all diese Erinnerungen weggesteckt, also versteckt, oder ich sage immer, ich hatte die Schatzkiste tief vergraben, weil diese Schatzkiste eben, die ja auch voller Edelsteine und Perlen und Goldstücke war, die war aber auch voller schwarzer Steine, schreckliche Erinnerungen, schreckliche Dinge, die man Menschen angetan hat, habe ich gesehen. Ich habe den Krieg erlebt, Bombennächte im Keller, also all diese Dinge hatte ich auch gesehen. Und ich war auch als Mädchen in der Schule sehr schlecht behandelt worden, weil ja diese islamistische Regierung natürlich uns Mädchen zerstören wollte. Sie wollten uns seelisch kaputt machen. Und das war alles auch in dieser Schatzkiste drin. Und weil ich als Kind einfach vollkommen überfordert war, hatte ich diese Schatzkiste weggestellt. Und heute weiß ich, dass ich damals unbewusst diese Schatzkiste hervorgeholt habe. Und ich war bereit, sie endlich zu öffnen, nachdem ich fast 30 Jahre in Deutschland war, und herauszufinden, wer ich überhaupt bin. Also ich war eigentlich nur noch Deutsche. Ich hatte mein Iran komplett gelöscht und vergessen. Ich konnte auch kaum noch Persisch. Und erst als ich diese Schatzkiste geöffnet habe und jeden einzelnen Stein einzeln herausgeholt habe, angeschaut habe und ganz behutsam in der Therapie erzählen durfte, was das für ein Stein ist, habe ich dann meinen Iran praktisch neu gewonnen. Und plötzlich war ich nicht mehr eine assimilierte Deutsche, ich war plötzlich eine Deutsch-Iranerin. Und das war durch das Schreiben. Und das habe ich aber erst viel später gemerkt, warum ich plötzlich angefangen hatte, meine Erinnerungen aufzuschreiben und eben diese zwei diese zwei Romane, die dann beide gleichzeitig 2016 erschienen, dann plötzlich schreiben musste. Also ich sage immer, ich bin aus Versehen Autorin geworden. Ja, also das ist das Schreiben. Das ist das, was Schreiben für mich bedeutet. Das heißt, eine Geschichte erzählen und dabei mich selbst weiterentwickeln. Und ich muss sagen, vorher hatte ich natürlich eine jahrzehntelange Lesekarriere. Also ich war eine Leseratte natürlich und habe dann hier an der Schule in Heidelberg, also wir kamen dann nach Heidelberg als Asylbewerber Und da wurde ich in die größte Schule von Heidelberg eingeschult und die hatte eine eigene Bibliothek. Also das war die größte Zweigstelle der Stadtbibliothek, befand sich in unserer Schule. Und so kam es, dass ich dann teilweise jede Pause wirklich schnell gerannt bin durch die Schulflure, obwohl es nicht erlaubt war, um auch die 5 Minuten auszunutzen und einfach 5 Minuten lang in der Bibliothek sein zu dürfen, weil ich erstens diese Bücher so sehr liebte. Ich hatte erkannt, dass ich mich in die Bücherwelt flüchten kann, also mit dem Kopf, und also auch dieser Welt, dieser schrecklichen, diesem Leben als Flüchtlingskind in einem Land, wo man nicht weiß, ob man bleiben darf oder nicht, wo es keine Zukunft gibt erst einmal. Ich konnte diesem Leben entfliehen. Und in der Bibliothek war es auch so schön still. Also man durfte dort nicht sprechen. Und da hatte mein Gehirn einfach mal für ein paar Minuten Pause, weil ich sehr sprachbegabt bin. Also wenn ich dann draußen war auf den Schulfluren, habe ich natürlich immer genau zugehört und ich habe immer versucht, jedes einzelne Wort zu verstehen. Ich habe versucht, jeder Unterhaltung zu folgen und das war zu anstrengend. Ich hatte wirklich jeden Abend Kopfschmerzen, bis ich eben Deutsch gelernt habe. Und da hatte ich dann eben in der Bibliothek einfach Pause, weil man dort nicht sprechen darf. Das war eben auch ein Pluspunkt in der Bibliothek.
Als du mit dem Schreiben angefangen hast, mit diesen zwei Büchern, also einmal 33 Bogen und ein Teehaus und das Mondmädchen sind das ja, war das klar für dich, dass das Bücher für junge Menschen werden?
Nein, also das ist auch immer so eine komische Frage, die meistens in Deutschland gestellt wird. Also hier will man immer so die Dinge so gerne kategorisieren. Also man will immer alles in irgendeine Kategorie stecken. Und ich wusste ja nicht einmal, dass es Bücher werden. Also das, ne? Also ich habe einfach gedacht, okay, ich habe das einfach für mich geschrieben. Und dann hat eben die Agentin meines Bruders, er ist ja Illustrator für Kinder- und Jugendliteratur. Und irgendwie hat die mich dann entdeckt. Und sie hat dann nicht mehr locker gelassen, die Agentin. Sie hat dann immer mit mir telefoniert und, oh ja, schick mir noch eine Seite und guck mal, die Stelle könntest du vielleicht genauer ausführen und das würde doch bestimmt die Leser interessieren. Und ich habe dann immer gesagt, welche? Also ich schreibe kein Buch, ich bin keine Autorin, ich mache das nur für mich. Und sie hat wirklich ein Jahr lang hat sie mich bearbeitet und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin Autorin. Also das war auch sehr lustig, weil ich dann mit einem sehr schlauen Jungen, einem 8-jährigen Jungen gesprochen habe und gesagt habe, also ich will nicht Autorin werden. Und er sagte dann, ja, man kann nicht Autorin werden, man kann nur Autorin sein. Und das war dann so, wow, so eine tolle Erkenntnis für mich. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann mich dem nicht jetzt irgendwie widersetzen. Es ist passiert, ich bin Autorin geworden und ja, das muss ich machen. Das, es gibt nichts anderes mehr, was ich machen möchte.
Wie hat sich da in der Zeit dein Selbstverständnis als Geschichtenerzählerin verändert?
Ja, und in der Zeit, als ich wieder entdeckte, dass ich auch Iranerin bin und ich mir erlaubt habe, Iranerin zu sein. Zuvor wollte ich immer eine Deutsche sein, um zu gefallen. Für uns war immer die Vorgabe, also wir als Familie hatten es uns zur Vorgabe gemacht, wir wollen doch, dass die Deutschen uns behalten. Wir müssen beweisen, dass wir fleißige, nützliche Flüchtlinge sind. Ne? Also das war einfach so dieses Gefallenwollen. Und dadurch verleugnet man dann seine Herkunft. Und ich hatte meine Herkunft verleugnet, aber auch durch die traumatischen Erfahrungen. Ich war gar nicht scharf drauf, meine Herkunft behalten zu wollen. Und dadurch, dass ich wieder entdeckt habe, dass ich auch Iranerin bin und dass ich gar nicht weiterleben kann, ohne Iranerin zu sein auch, und dass ich ein Recht darauf habe zu sagen, ich bin beides. Und ich gehöre zu beiden Welten und beide Welten gehören mir zu 100%. Also dafür muss man ja sehr selbstbewusst und sehr frech sein, um das einzufordern. Und gleichzeitig habe ich dadurch entdeckt, dass ich eine Geschichtenerzählerin bin, indem ich mich wieder an meine Großmutter und vor allem an die Stimme meiner Großmutter erinnerte, entdeckte ich die Erzählerin in mir. Die Großmutter war eine, also wirklich begnadete Erzählerin. Und ich weiß, dass sie 4 Stunden am Stück erzählen konnte. Und am Anfang saßen dann alle Enkelkinder um sie herum und sie erzählte und erzählte. Und zum Schluss war ich so eine der wenigen, die noch da saß und wollte, dass die Großmutter noch weiter erzählt. Und dadurch habe ich wohl das Erzählen gelernt. Das Storytelling, also die Methode Storytelling, die kann man auch lernen. Und ich habe dann auch im Rahmen meiner Tätigkeit beim Diakonischen Werk als Sozialarbeiterin habe ich auch eine Schulung bekommen. Die ging über mehrere Monate als Moderatorin. Und als Moderator oder Moderatorin muss man auch gleichzeitig eine gute Erzählerin sein. Und die Dame, die uns da schulte, sagte, es gibt eben diejenigen, die werden es nie lernen, dann gibt es diejenigen, die können es lernen und es gibt diejenigen, sie sind einfach Naturtalente. Und am Ende der Schulung kam sie zu mir und hat gesagt, ja, du bist ein Naturtalent. Und ich konnte es gar nicht glauben, ich habe das erstmal gar nicht verstanden. Und heute weiß ich, dass eben... Aber da, Tore, kannst du auch bestimmt ganz viel dazu erzählen. Ich habe viele wissenschaftliche Bücher gelesen und ich habe erfahren, dass eben, also es gibt ja die Vorlesekultur und die Erzählkultur. Und in der Vorlesekultur, das sind so diese eher individualistischen Gesellschaften, das sind ungefähr 5% der Erdbevölkerung tatsächlich, dass die sehr linear denken, also viele Dinge gehen linear, also man hat eine gerade Blickrichtung und Erzählkulturen oder das sind dann die kollektivistischen, kollektivistisch geprägten Erziehungsstile, dass diese Menschen eher ganzheitlich sind und die Blickrichtung geht in alle Richtungen gleichzeitig. Das sind Menschen, die alles gleichzeitig machen, alles sehr fluide sind, nicht so kristallin, nicht so fest auf einen Punkt konzentriert sind, sondern gleichzeitig überall. Und wer erzählen kann, kann das eben auch, kann auch sehr ganzheitlich denken. Also das Gehirn ist ganz anders geprägt. Man hat ganz andere Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten führen dann dazu, dass man auch sehr gut moderieren kann und gleichzeitig alle Menschen, die im Raum sind, gleichzeitig anschauen und wahrnehmen kann und spüren kann, ob jemand jetzt etwas sagen möchte, also auch Konfliktmoderation, ob es gleich Streit gibt, wie die Stimmung ist im Raum, ne? So. Und das spürt man eben, wenn man erzählen gelernt hat.
Ich finde das super spannend, dass du das jetzt ansprichst, weil ich hatte hier als eine meiner nächsten Fragen stehen, was hat Erzählen mit Demokratie zu tun? Und letztendlich ist es ja genau das, was du jetzt gesagt hast, oder? Also.
Ja. Also, als Sozialarbeiterin habe ich auch sehr viele Veranstaltungen durchgeführt oder ich habe versucht zu informieren, nicht nur über Geflüchtete, sondern allgemein über Menschen, die am Rande der Gesellschaft sich befinden, die nicht sichtbar sind. Also mein Job war immer Sichtbarmachung und ich habe sehr viel mit Fakten gearbeitet, also Zahlen und Daten und was die Wissenschaft herausgefunden hat. Und das war unheimlich schwierig, an die Menschen heranzukommen, das Interesse der Menschen zu gewinnen. Und ich habe dann gemerkt, als ich angefangen habe, Fortbildungen zu geben, habe ich automatisch die Methode Storytelling angewendet. Das heißt, ich habe Geschichten erzählt. Also genau, also zum Beispiel, wenn es darum ging, um das Zeitverständnis. Also in Deutschland haben wir ein monochromes Zeitverständnis. Das heißt für uns, das ist wieder dieses Lineare, wir glauben, und das ist aber nur eine Illusion, wir glauben, die Uhrzeit, also UHR, Uhrzeit, wäre die richtige Zeit. Also wir glauben, die Zeit ist eine gerade Linie Und die Sekunde, die gerade eben vergangen ist, ist für immer und ewig vorbei. Aber die Zeit ist keine gerade Linie. Die Zeit ist ein Kreis, der sich immer wieder wiederholt, also wie so ein Zyklus. Die ganze Natur ist zyklisch. Das heißt, wir müssten eigentlich wissen, dass nur die Naturzeit die echte Zeit ist. Das heißt, alles wiederholt sich. Nichts ist nur einmal da. Tag und Nacht, Sommer und Winter, also alle Dinge wiederholen sich, auch das Leben wiederholt sich. Alles, was passiert ist, passiert noch einmal. Und wir verpassen nie etwas. Also das ist so dieses Gefühl, in Deutschland ist man so gestresst, also das Monochrome ist, oh mein Gott, jetzt habe ich zum Beispiel diesen Termin verpasst. Aber wenn man polychrom denkt, wenn man in so einer Kultur aufgewachsen ist, die mit der Naturzeit lebt, es müssen auch keine Stammesmitglieder sein, man muss kein Stamm sein. Es reicht, in einer Großstadt, in Teheran oder Isfahan zu leben, in einer sehr westlichen Familie. Trotzdem lebt man dort eher nach der Naturzeit und nicht so, man ist nicht der Sklave der Uhr. Und dort spürt man, dass eben, wenn etwas passiert oder wenn ich etwas verpasst habe, die Gelegenheit kommt nochmal. Also es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert, wenn man etwas verpasst hat. Ne? So, das ist so dieses Zeitgefühl. Und wenn ich das erzählen wollte, habe ich dann einfach eine Geschichte erzählt, wie wir Kinder neu in Deutschland angekommen sind. Wir standen an der Straßenbahnhaltestelle und haben mit großen Augen dieses Papier angeschaut, was anscheinend sehr wichtig war, sonst hätten es die Deutschen ja nicht eingerahmt. Und das waren diese Uhrzeiten, wann die nächste Straßenbahn kommt. Und wir standen vor diesem Papier und haben dann überlegt, okay, was ist das? Und der große Bruder, also der Illustrator heute, der hat dann gesagt, ja, das müssten geheime Botschaften von Außerirdischen sein. Und klar, wir haben alle gelacht, er hatte immer so kreative Ideen und Vorschläge. Der andere Bruder aber, und das ist sehr witzig, der ist heute auch Informatiker von Beruf. Also das war so der Wissenschaftler unter uns. Und unsere kleine Schwester ist auch. Also die beiden sind so eher wissenschaftlich angehaucht. Und wir zwei, mein anderer Bruder und ich, sind so eher die Künstler in der Familie. So, und der sagte dann, nee, also es muss eine logische Erklärung geben für diese komischen Uhrzeiten. Er schaute sich das genauer an und sagte, Leute, bitte lach mich nicht aus, aber die einzige Erklärung dafür ist, dass das die Uhrzeiten sind, wann die Straßenbahnen kommen. Wir haben ihn natürlich ausgelassen, bist du wahnsinnig, woher sollen die das denn wissen, wann die Straßenbahn kommt? Also wir konnten das uns überhaupt nicht vorstellen, dass es so etwas auf der Welt geben könnte. Also haben wir gewettet, wir haben gewartet. Tatsächlich, die nächste Straßenbahn kam wirklich zu der Uhrzeit, 8.13 Uhr, also verrückt. Und dann so, okay, das war jetzt Glück. Also du glaubst, die nächste kommt wirklich um 8.23 Uhr? Ja, also wenn meine Theorie stimmt, müsste. Ne? Und dann kam sie auch wirklich um 8.23 Uhr. Und da haben wir auch nicht mehr gelacht. Und in diesem Moment wurde wirklich uns allen richtig bewusst, wo wir waren. Also was für ein Wunder geschehen ist, dass wir in diesem Land gelandet sind, wo die Straßenbahnen pünktlich kommen, wo es überhaupt Straßenbahnen gibt, wo ein Bürgermeister nicht das Geld in die eigene Tasche gesteckt hat, sondern das Geld ausgegeben hat und Schienen gebaut hat und Straßenbahnen gekauft hat. Und jemand anderes hat sich Uhrzeiten überlegt, wann es klappen könnte, dass die Straßenbahn wirklich pünktlich kommt, hat die Uhrzeiten aufgeschrieben. Ein anderer hat bei Wind und Wetter, ist er hingegangen, hat dieses Schild aufgehängt, diese Uhrzeiten hingehängt in diese Tafel. Und das größte Wunder von allen, der Straßenbahnfahrer oder die Fahrerin hält sich daran. Die kommen pünktlich. Das ist ein Wunder, eine Verkettung von Wundern. Und das kann nur funktionieren, wenn das Land monochrom ist. Wenn man polychrom ist, funktioniert das nicht. Das ist dann zwar die Lebensqualität ist viel größer und die Lebensfreude, aber man kriegt eben die Dinge nicht so gut auf die Reihe wie hier in Deutschland. Und wir haben uns alle danach gesehnt, die Dinge auf die Reihe zu kriegen, weil wir wissen, dass das die Voraussetzung für Demokratie ist. Und das bedeutete, in dem Moment habe ich verstanden, was Demokratie bedeutet. Durch Ordnung und durch Regeln und durch Wohlstand und durch Möglichkeiten können wir gleiche Chancen für alle haben. Und wir Flüchtlingskinder bekommen die Fahrkarte kostenlos, sodass wir kostenlos zur Schule fahren können mit der Straßenbahn. Und wirklich in diesem Moment, da war ich 11, habe ich mir geschworen, ich werde alles tun, um die Demokratie in Deutschland zu verteidigen. Ich lasse nicht zu, dass das, was ich in Iran erlebt habe, die Revolution, alles habe ich wirklich miterlebt. Ich lasse nicht zu, dass wie im Iran irgendwelche Populisten, Rechtspopulisten, Faschisten kommen, die Macht übernehmen und alles zerstören. Das habe ich mir wirklich damals schon mit 11 geschworen. Deswegen erzähle ich diese Geschichten. Und wenn ich das erzähle mit der Straßenbahn, fühlt jeder mit. Die Leute erinnern sich an ihre eigenen Geschichten. Sie versetzen sich in die Heldenfigur und plötzlich spüren sie, also sie lernen diese Dinge intuitiv. Nicht mit dem Kopf, nicht kognitiv, sondern intuitiv verstehen sie, was Zeitverständnis ist oder was Demokratie eigentlich bedeutet. Und das passiert nur durch Geschichten erzählen, durch wahrhaftiges Geschichten erzählen.
Wenn ich da direkt andocken darf, du hast gerade gesagt, dass du die Demokratie schützen möchtest und verteidigen möchtest. Und wir leben ja nun in Zeiten, wo Demokratie nicht mehr selbstverständlich ist, wie man in die Zukunft guckt. Also viele machen sich große Sorgen, dass wir vielleicht irgendwann Stück für Stück ab vom Weg kommen als Gesellschaft. Mhm. Aber du hast jetzt auch gerade betont, wie wichtig da Geschichten sind. Gibt es irgendwelche Geschichten, die gerade fehlen? Geschichten, die uns helfen würden, Demokratie besser zu leben?
Ja, also ich finde, es fehlen die guten, die lustigen, die schönen Geschichten. Ich spreche ja immer von Licht und Finsternis. Das heißt, wir konzentrieren uns zu sehr auf die Schatten, aber die Schatten kommen ja nicht von nichts. Also nur dort, wo sehr helles Licht ist, können wir sehr dunkle Schatten sehen. Und was machen wir? Wir konzentrieren uns die ganze Zeit nur auf diese Schatten. Also das ist alles so, man nimmt das alles so wichtig und so ernst und diese Themen Integration oder gesellschaftlicher Zusammenhalt sind so schwer. Ich weiß nicht, warum das so ist. Zum Beispiel 2015-16, ich sage ja immer nicht, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Nee, Flüchtlinge waren schon immer da, aber 2015-16 kamen viele durch. Das ist der einzige Unterschied. Die kamen durch und waren dann in Deutschland. Und da zu der Zeit war ich Sozialarbeiterin. Und mein Job war, diese ganzen ehrenamtlichen Gruppen, die wirklich wie Pilze aus dem Boden schossen, die zu unterstützen, die zu coachen, dass sie bei der Begleitung der Flüchtlinge einfach bessere Abläufe haben und dass eben auch, dass sie geschult sind, auch interkulturell und so weiter. Und wir haben so viel gelacht zusammen. Diese Zeit war so schön. Wir haben Feste gefeiert. Wir haben mit den Geflüchteten Feste gefeiert. Wir haben viel gelacht. Es gab eine Szene, da war einer der Ehrenamtlichen, also im Saal saßen 50 Personen, also oder in einem Dorf. Ich war einmal in einem Dorf und plötzlich waren 100 Personen da, die sagten, wir wollen was machen. Und das hat man alles nicht gesehen. In den Nachrichten, in den Medien sah man nur schmutzige, weinende Kinder, die komplett voller Schlamm sind, die im Regen frieren und die armen Flüchtlinge. Und alle riefen an, sagen, oh Gott, das ist so schrecklich, ich ertrage diese Bilder nicht mehr. Aber wo waren die schönen Bilder, die von Gelingen, von Tanzen, von Feiern, von auch Flüchtlinge wollen fröhlich sein. Die weinen ja nicht die ganze Zeit, ne? Also warum zeigt man das nicht? Und das habe ich wirklich nicht verstanden. Ein Beispiel ist die Bilder vom Bahnhof München. Vielleicht erinnert ihr euch, diese Willkommenskultur, die Menschen standen da, haben den Geflüchteten was gegeben, Blumen, Wasser, sie haben sie alle willkommen geheißen. Und diese Bilder waren aber nicht erwünscht. Also man wollte nicht, dass noch mehr solche Bilder gezeigt werden. Der damalige Innenminister hat dann auch das unterbunden, hat gesagt, solche Bilder sollen nicht mehr gezeigt werden, weil das ja die Geflüchteten irgendwie jetzt dazu animiert, dass noch mehr Leute herkommen. Und das wurde unterbunden. Gleichzeitig gab es aber eine Journalistin aus Berlin, ich weiß leider den Namen nicht mehr, ich habe einen einfach so reingeschaltet im Fernsehen, habe noch das mitbekommen. Sie hatte ein Buch geschrieben über migrantische Jugendliche, also vor allem Jugendliche, die schon die dritte Generation sind von den früheren ArbeitsmigrantInnen, also von den sogenannten Gastarbeitern, die dritte Generation. Und die haben sich vorbereitet, die haben sich radikalisiert und waren auf dem Weg, um sich eben von der IS, von der Terrororganisation IS, Islamischer Staat, ausbilden zu lassen für den Heiligen Krieg. Und sie hatte mit diesen Jugendlichen gearbeitet, jahrelang hatte sie interviewt, sie hatte diese ganze Radikalisierung beobachtet und begleitet. Und dann kamen diese Bilder in München und einer der Jugendlichen kam zu ihr und hat gesagt, ich wusste nicht, dass Deutschland auch so sein kann. Und weil ich diese Bilder gesehen habe, werde ich jetzt nicht ausreisen. Ich werde nicht in den Irak gehen, ich werde in Deutschland bleiben. Das heißt, diese Bilder machen unheimlich viel aus und die werden nicht gezeigt. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Also ich fand die Flüchtlingsarbeit, die ich gemacht habe, 17 Jahre lang, war eine sehr schöne, sehr erfüllende, sehr lustige Tätigkeit.
Das heißt, wie würdest du sagen, kann man solche Geschichten, die eben, also wie Tore gesagt hat, Geschichten, die fehlen, oder du hast jetzt auch einige Beispiele genannt, wie kann man die noch mehr stärken? Also vielleicht auch ganz so ich selbst im Alltag, oder wie setzt du das um?
Ja, also ich erzähle ja eben auch nur Geschichten. Das heißt, also ich mache das so, 3 Monate im Jahr, im Sommer, habe ich meine sogenannte stille Zeit. Und in dieser Zeit lese ich all die Bücher, die ich während der restlichen vorherigen 9 Monate gesammelt habe. Das heißt, in den Veranstaltungen kommen Fragen auf. Zum Beispiel eine Frage, was in der Arbeit mit Gefängnissen entstanden ist, war, wie ist denn das Schuldgefühl in den verschiedenen Kulturen? Also so wie wir in Deutschland Schuld verstehen, wir haben beobachtet, dass nicht in allen Kulturen Schuld so verstanden wird. Und wieso ist das so? Wieso haben manche Menschen einen anderen Begriff von Schuld als wir? Und dann habe ich eben recherchiert, ich habe die Bücher gefunden, welche Studien es dazu gab, welche wissenschaftlichen Untersuchungen, und habe dann diese Bücher gekauft und gelesen. Und das mache ich dann in diesen 3 Monaten, und die restlichen 9 Monate gehe ich dann raus unter die Menschen und gebe meine Veranstaltung. Aber ich spreche nicht in der wissenschaftlichen Sprache. Das gebe ich dann am Ende der Veranstaltung auch weiter. Also ich habe dann so Handzettel oder so Handouts. Und da steht dann auch alles Wissenschaftliche drauf. Aber wenn ich auf der Bühne bin, dann erzähle ich eine Geschichte. Und ich erzähle immer nur wahre Geschichten. Also Dinge, die wirklich passiert sind. Und ich erzähle die Geschichte, wie jemand einmal etwas gemacht hat und was dann passiert ist. Und sehr, sehr wichtig ist, in diesen Geschichten muss es eine Heldenfigur geben, und die Heldenfigur muss gelitten haben. Die Heldenfigur muss leiden, muss abstürzen und sich wieder aufrichten und sich in dieser Zeit entwickeln, weiterentwickeln. Die Heldenfigur muss etwas dazu lernen. Und selbst wenn die Sache gescheitert ist, selbst wenn die Heldenfigur am Ende gescheitert ist, hat sie etwas dazugelernt. Es geht nur um die Entwicklung und nicht um das Ergebnis. Und unsere Gesellschaft ist eine extrem kapitalistische Gesellschaft. Das heißt, In kapitalistischen Gesellschaften zählt nur das Ergebnis. Aber eigentlich müsste die Entwicklung zählen, unabhängig davon, was am Ende rauskommt. So, die Heldenfigur muss also sich entwickelt haben und dann am Ende erkennt man die Hoffnung oder das Licht, dadurch, dass man diese Geschichte erzählt. Und was eben die populistische Erzählweise ist, ganz einfach. Also die Heldenfigur lasse ich weg. Also es reicht, wenn man sich einfach irgendwelche Flyer von der AfD anschaut zum Beispiel. Da gibt es überhaupt keine Heldenfiguren. Also da gibt es nur ein schlimmes Problem. Und ich lasse die Hoffnung weg. Ich erinnere nicht an die Hoffnung und es gibt auch keine Entwicklung. Die Entwicklung ist eine Negativentwicklung, das heißt, das Schlimme wird nur schlimmer werden. Und das war's. Das heißt, ich gebe den Personen, die zuhören oder die lesen, gebe ich keine Heldenfigur, in die sie sich hineinversetzen können. Sie fühlen sich verloren, sie haben das Gefühl, dass sie ohnmächtig sind. Und ja, und dann, und das sind so ganz einfache Elemente, die ich anwende. Menschen, die schreiben oder erzählen, spielen mit diesem Element. Das ist Handwerkszeug. Und am Ende sage ich aber dann, es ist alles schlimm und es wird nur schlimmer. Und Schuld daran sind Punkt, Punkt, Punkt. Es ist egal. Ich kann irgendjemanden, irgendeine Gruppe, irgendwas anstelle dieses Punkt, Punkt, Punkt nennen. Und die Person, ich habe in den Personen nicht die Hoffnung geweckt, sondern die niedersten Instinkte, das heißt Angst, Hass, Missgunst. Das ist das, was ich in den Menschen wecke, wenn ich so erzähle. Und was bringt mir das? Das bringt mir, dass diese Menschen Angst bekommen und das Gefühl haben, sie können es nicht alleine, also brauchen sie mich, damit ich sie rette. Ich bin dann die Heldenfigur. Also der Erzähler, die Erzählerin ist plötzlich die Heldenfigur. Und nur ich kann euch helfen, dass das nicht passiert, was ich gerade erzählt habe. Das ist der Trick. So erzählt man negative Heldengeschichten. Ne? Und das wird reproduziert ständig. In vielen Medien wird es ständig reproduziert. Und weil man will ja... das ist ganz komisch, ich weiß nicht warum, aber zum Beispiel seriöse PolitikerInnen glauben, sie dürfen keine Geschichten erzählen, weil dann sind sie nicht mehr seriös. Also man will sich nicht lächerlich machen, also erzählt man nichts. Und man erzählt nur Fakten, also man zählt nur Fakten auf und meistens in einer Sprache, die kein Mensch versteht. Aber einfache Sprache, darauf kommt's an, einfache Sprache. Ja, also das ist, ich wende gerade auch schon wieder meine Methode Storytelling an und das führt dazu, dass die Zuhörenden einfach still werden und in ihr eigenes Unterbewusstes untertauchen und plötzlich nichts mehr sagen können.
Ich habe da aber tatsächlich, jetzt wo du das genau ansprichst, auch noch eine Frage an dich. Außer, ich weiß nicht, ich habe schon, möchtest du, Tore, dann...
Mach du gern zuerst, ich kann immer noch.
Okay. Weil ein Begriff, den ich ganz spannend fand, den ich auf deiner Webseite gesehen habe, wenn du über die Erzählstunden schreibst, ist, dass du eben auch dialogisch arbeitest. Also, dass du eigentlich ja dein Ziel dann ist, eben so eine Art Austausch oder sowas zu kreieren. Aber ich würde dich gerne fragen, was bedeutet dieses dialogisch für dich?
Ja, das ist die Kunst des Unterbrechens und Unterbrechenlassens. Also ich merke auch gerade zum Beispiel jetzt in unserem Gespräch, ihr seid zu höflich. Ne? Also ihr wollt mich aussprechen lassen und unterbrecht mich nicht. Und so kommt es, dass ich die ganze Zeit erzähle. So, als ich neu angekommen war in Deutschland, so 10, 11-jähriges Mädchen, saßen wir in der 5. Klasse auf dem Erzählteppich in der Schule und jedes Kind durfte einmal was erzählen und da gab es den Sprechball. Also wer den Sprechball hatte, durfte reden und alle anderen mussten still sein und erst wenn sie den Ball hatten, kamen sie dran. So. Mir tat das Kind, das den Sprechball hatte, sehr leid. Also man denkt ja immer, alle beneiden, sagen, oh, ich will auch den Ball haben. Mir tat das Kind leid, weil es ganz allein gesprochen hat und alle anderen waren still. Und es wurde überhaupt nicht unterbrochen. Und ich habe gedacht, das, was dieses Kind erzählt, interessiert niemanden, weil niemand das Kind unterbricht. Also ich kenne das aus der Kommunikation, also aus dem Iran oder in vielen Ländern ist es so, dass beim Erzählen die anderen ständig ins Wort fallen. Und das bedeutet aber nicht, dass es mich nicht interessiert, was du erzählst, sondern es interessiert mich so sehr, dass ich tausend Dinge dazu erzählen möchte. Ja? Das ist so diese Art zu erzählen. Und ich habe dann gemerkt, oh, hier, solange jemand spricht, sind die anderen still. Das hat man halt hier so gelernt. Genau. Und ich habe jetzt deine Frage ganz vergessen, Freya. Entschuldigung.
Nein, du hast sie eigentlich beantwortet. Also bei meiner Frage ging es ja darum, wie du, was für dich dialogisch bedeutet.
Ah ja, genau.
Das ist es ja, genau. Mhm. Ja.
Und es gibt die Methode dialogisches Vorlesen. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel beobachtet im Kindergarten, der Erzieher oder die Erzieherin nimmt ein Buch und dann setzen sich alle Kinder drumherum und es ist ganz gemütlich und dann wird vorgelesen. So. Und solange vorgelesen wird, sind alle ganz still und dann wird geblättert und man kommt dann zum Ende. Und das Buch wird auch häufig nach Thema ausgesucht. Also heute wollen wir zum Beispiel über Gefühle sprechen. Heute wollen wir über die fünf Sinne sprechen. Ne? Also es gibt ein Thema, vielleicht schon die ganze Woche, Themenwoche. Und dann wird eben ein passendes Buch, weil man auch weiß, was am Ende des Buches kommt. Das Ende hat dann meistens auch so eine Art Moral der Geschichte. Und es ist alles schön pädagogisch. So. Aber wie wäre es, wenn man zum Beispiel beim Vorlesen darf jeder unterbrechen. Wahrscheinlich wird man nie fertig, also mit diesem Buch, man wird nie fertig, aber es wird zauberhaft, weil ein Kind unterbricht und erzählt irgendwas, was gar nichts mit dieser Geschichte zu tun hat. Und häufig ist es aber so, dass dann die Lehrerin, der Lehrer, der Erzieher, die sagen, ja, das hat aber jetzt gar nichts damit zu tun. Wir wollen beim Thema bleiben, ne? Also immer dieses Lineare. Das Tolle ist aber, wenn ich diese Unterbrechung zulasse, ist das Verrückte, dass wir am Ende automatisch plötzlich wieder beim Thema sind. Ohne zu wissen, wie man das gemacht hat. Das heißt, darauf vertrauen, dass das Unterbewusste dieses Kindes schon recht hat. Das Kind hat unterbewusst diese Geschichte gehört und hat plötzlich an etwas ganz anderes gedacht. Aber für dieses Kind gibt es doch eine Verbindung, sonst hätte es ja nicht an diese andere Geschichte gedacht. Und wenn wir erlauben, dass diese Verbindung hergestellt wird, ist es ein Zaubermoment für alle.
Ne? Wenn ich da nochmal einhaken darf, das ist jetzt ja, was du beschreibst, eigentlich perfektes Beispiel für Miteinander erzählen.
Richtig.
Also eine Person, die was vorliest und dann kommen ganz viele Stimmen rein und dann sagt die eine Person das und die andere Person das und am Ende gibt sich eine große ganze Geschichte, die miteinander erzählt wird. Und du hast ja gerade gesagt, dass sowas in Kindertagesstätten öfter passiert, weil Kinder noch einen anderen Blick auf die Welt haben. Hast du dir vielleicht schon mal Gedanken dazu gemacht, was es bräuchte, damit Erwachsene so einen Blick auf die Welt gewinnen?
Ja.
Dass sie miteinander so über Geschichten, auch nicht nur literarische Geschichten, sondern auch über Geschichten darüber, wie man Gesellschaft gestalten kann oder wie man Leben gestalten kann, in Austausch treten?
Hm. Ja, also weniger Absicht, weniger Ziele. Also man glaubt zum Beispiel, erzählen ist Zeitverschwendung. Sehr häufig, das wird, erzählen ist in Deutschland oft verbunden mit negativen Eigenschaften. Also man hat Zeit verschwendet, man hat das Thema aus dem Auge verloren. Erzählen bedeutet auch manchmal Faulheit, also man ist zu faul. Also das kenne ich zum Beispiel, wenn man mit Kindern sitzt. Also die Situation gibt es manchmal, ich sitze mit vielen Kindern zusammen und die sagen, erzähl mal eine Geschichte. Und dann sage ich ja, was für eine wahre oder eine erfundene. Sie wollen immer eine wahre Geschichte. Über was? Über Liebe, über einen Mord, über Streiten, ne? Und dann suchen sie sich ein Thema aus und ich erzähle eine wahre Geschichte. Und dann kommt jemand und sagt, was macht ihr hier? Ja, wir erzählen Geschichten. Nee, 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 alle raus, die Sonne scheint. Also, als wäre das Erzählen nichts. Also, als wäre es nichts wert. Und es ist wichtiger, jetzt rauszugehen in die Sonne und sich zu bewegen, weil Bewegung sehr wichtig ist. Bewegung ist gesund. Aber wenn ich das Gleiche mache, aber dabei vorlese, also wenn ich ein Buch habe und vorlese und die Kinder sitzen um mich herum und dann kommt jemand, dann sagt jemand, oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Das heißt, man merkt, dass in Deutschland einfach das Erzählen ist genauso wichtig, auch für die Kinder. Kinder wollen, dass wir Erwachsene zu ihnen ehrlich sind, dass wir auch ehrlich über schreckliche Dinge mit ihnen sprechen, die sie genauso durchmachen wie wir. Sie kennen genauso abgewiesen werden. Sie kennen genauso Mobbing. Sie kennen genauso Hass, Angst, Missgunst. Das kennen sie alles. Aber wir reden nicht mit ihnen darüber, nicht ehrlich. Wir lesen ihnen vielleicht ein gutes Buch darüber vor. Und das ist auch toll. Ich liebe Bücher und ich liebe auch Vorlesen. Aber es ist nicht das einzig Wichtige. Also das Erzählen ist genauso wichtig und das ist aber noch zu sehr mit vielen negativen Dingen verknüpft in Deutschland. Und da müssen wir wirklich wegkommen, weil unsere ganze Gesellschaft davon abhängt. Wir verlieren viele Menschen dadurch. Also ich weiß noch, vor 20 Jahren auch so in der Sozialarbeit, da hat mich eine kleine Kommune, also das war eigentlich ein Dorf, die haben mich gerufen, es gibt große Probleme im Dorf und es gibt eine sehr, sehr starke türkische Community, die leben dort, weil sie in der Industrie arbeiten und es gibt eine deutsche Community und die sind komplett verstritten. Also da gibt's irgendwie nichts mehr, gar keine Verbindung mehr. Das Dorf ist gespalten. Und ich wurde eingeladen, was können wir tun, damit die Menschen wieder mehr miteinander machen. Und dann kam eben die Bibliothekarin, also von alle waren da, von allen wichtigen Einrichtungen waren Leute da und sie wollten wirklich was verändern. Und die Bibliothekarin hat dann gesagt, ja, egal was ich anbiete, wenn ich da anbiete, Vorlesestunden, da kommen die ganzen Türken nicht. Und sie war wirklich richtig sauer darüber. Und da habe ich gesagt, ja, weil eben in der türkischen Kultur ist halt die Erzählkultur sehr wichtig. Also man wächst mit der Erzählkultur auf und vielleicht wäre das eine Idee, Erzählnachmittage. Und das war so, also ihre Augen haben geleuchtet und sie hat gesagt, oh mein Gott, das stimmt. Und die haben das dann tatsächlich auch eingeführt, sehr, sehr erfolgreich. Und das war eines der besten Angebote, das dann wirklich dazu geführt hat, dass wieder Begegnung stattgefunden hat. Dass Geschichten erzählt wurden, gemeinsam, auf Türkisch und auf Deutsch, mit DolmetscherInnen. Und plötzlich, sie hat dann Jahre später mich getroffen, hat dann geweint. Also wir haben uns auf einer anderen Veranstaltung getroffen. Sie hat geweint und hat gesagt, sie glauben nicht, was passiert ist seitdem. Also das ist ein Beispiel von vielen.
Du sprichst da auch ein Thema an, das sich ja so ein bisschen durch deine Arbeit durchzieht. Und zwar ist es die Mehrsprachigkeit. Also ich habe gesehen, dass du zum Beispiel auch zweisprachige Lesungen aus deinem Bilderbuch einfach Mensch machst. Und ich interessiere mich persönlich auch einfach sehr für das Thema und würde dich ganz gerne fragen, was so Mehrsprachigkeit für dich bedeutet oder auch was du für Erfahrungen machst bei den Veranstaltungen, bei denen du selbst auch mehrsprachig arbeitest.
Ja. Also wenn ich zum Beispiel das Buch Einfach Mensch, wenn ich das einmal auf Deutsch vorlese und einmal auf Persisch, allein das Blättern, also ich blätter das Buch ja dann auf der PowerPoint-Präsentation, wird es geblättert und wenn ich das auf Persisch vorlese, wird es plötzlich von rechts nach links geblättert und die Kinder sind völlig überrascht so. Das tut aber dem Gehirn sehr gut. Also, Tore, da kannst du vielleicht auch was dazu erzählen. Wenn plötzlich etwas Überraschendes passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Was passiert da dann im Gehirn? Ne?
Also letzten Endes ist es ein Überraschtsein und wir haben dann verschiedene Bereiche, die bisher nicht verknüpft waren und die dann auf einmal verknüpft werden. Und dadurch, dass ich einfach Sachen, die vorher nicht verknüpft waren, also ich bin gewohnt, ein Buch von links nach rechts zu blättern, auf einmal stellt mir halt auf, ich kann das Buch auch von rechts nach links blättern, bekommt das, was einfach ein Buch bedeutet, eine neue Bedeutung.
Ja.
Und das Spannende ist, wenn ich halt oft mit Reizen konfrontiert bin, wo Sachen, sagen wir mal, ungewohnt laufen und nicht so, wie ich es bisher gewohnt war, dann schaffe ich mir einfach auch ein besseres Bild von der Welt um mich herum. Und ich fange auch irgendwann an, neugieriger zu werden und mehr nach diesen, ja, diesen fehlenden Verknüpfungen zu suchen. Also ich frage halt, also wenn das schon zwei Sachen waren, die ich bisher nicht miteinander in Verbindung gebracht habe, die aber in Verbindung stehen können, wo können vielleicht noch solche Sachen um mich herum mir begegnen?
Genau, sehr schön. Und genau das passiert in dem Moment, ne? Und dann zum Beispiel, ich picke einzelne Wörter raus. Also die persische Sprache ist zum Beispiel eine Sprache, in der man sehr viel mit Bildern spricht. Also ich weiß nicht, warum die Iraner oder die Perser das damals so gemacht haben. Sie haben einfach keine neuen Wörter erfunden. Sie haben die Wörter, die schon vorhanden waren, aneinander gebunden. Zum Beispiel Nachbar bedeutet der, mit dem ich den Schatten teile. Also Ham Saye. Ham heißt gemeinsam, Saye heißt Schatten. Gemeinsamer Schatten. Guten Tag, das ist mein gemeinsamer Schatten. So, was bedeutet das jetzt? Wir haben ja, wenn wir Schatten hören, haben wir wieder ein negatives Gefühl. Also Schatten ist kalt, Schatten ist dunkel. Aber in heißen Ländern ist Schatten etwas sehr, sehr Schönes. Ne? Also auch das wieder. Das heißt, ich teile mit jemandem das Schönste, was ich habe. Ich teile mit jemandem das Wertvollste, was es in so einem heißen Land gibt. Den Schatten, das ist einer, mit dem gehe ich durch dick und dünn. Das bedeutet Hamsaye, der Nachbar. Ne? So, oder ständig, also wenn wir zum Beispiel sagen, ich bin hingefallen, sagen wir, ich habe Erde gegessen. Man semin khordam. Ich habe Erde gegessen und das erzähle ich dann den Kindern. Und die finden das so fantastisch. Also das ist ja ein Feuerwerk an Ideen und an neuen Möglichkeiten, die man dann in den Kopf bekommt, vor allem Kopfkino. Also hinfallen oder Erde essen. Also was ist schöner? Ich habe Erde gegessen, aber sowas von. Ne? Also, und das lieben die Leute und Menschen, die mehrsprachig sind, die haben das einfach in sich drin. Das muss man sich mal vorstellen. Jedes Mal, wenn jemand auf Deutsch sagt, hinfallen, denke ich automatisch, Erde gegessen. Wie lustig ist das? Das heißt, man denkt, jemand, der mehrere Sprachen spricht, also eine Person, die mehrere Sprachen spricht, hat das automatisch im Kopf. Und das ist wirklich ein Geschenk. Und ich versuche immer, dieses Geschenk weiterzugeben an die Menschen, die kein Persisch können. Ja, Freya, aber du hast ja auch erzählt, dass du dich sehr für dieses Thema interessierst. Das würde mich sehr interessieren. In welcher Hinsicht beschäftigst du dich mit diesem Thema?
Also ich bin einsprachig aufgewachsen, wohne aber inzwischen ist mein Haushalt nicht mehr einsprachig, sondern eher dreisprachig tatsächlich. Und naja, so gerade im Bereich Bildung und Aufwachsen und in Deutschland beschäftigt mich das einfach sehr, diese Hierarchien, die teilweise aufgemacht werden. Also, dass bestimmte Erwartungen daran gemacht werden, welche Sprache man wie zu sprechen hat und welches gute Sprachen sind und welches schlechte Sprachen sind. Und ich denke immer sehr, sehr viel darüber nach, wie man wie man Verständnis dafür schaffen kann, dass man nicht alles verstehen kann. Also ich habe das Gefühl, dass das häufig das Problem ist, dass Menschen, die vielleicht einsprachig sind oder sich nicht sicher fühlen in mehr als einer Sprache, Angst haben vor Mehrsprachigkeit oder Angst haben, etwas nicht zu verstehen und deswegen auf Einsprachigkeit beharren. Und dieses wie schafft man das, dass man, dass es auch okay ist oder dass man Brücken baut? Also, dass es vielleicht keine 1:1 Übersetzung von etwas gibt, aber dass man eben gemeinsam trotzdem etwas schaffen kann. Also das, und das geht ja auch. Also man kann ja, also jetzt gerade so in so Werkstattsituationen oder sowas, oder in Gruppenarbeit, geht es ja eben auf jeden Fall. Also ich kann dir erzählen, das war, ist immer noch eines der schönsten Projekte, die ich jemals für die Bücherpiraten gemacht habe. Das war eine Werkstatt in Gaziantep. Und wir hatten Teilnehmende, die Kurdisch gesprochen haben, die Türkisch gesprochen haben und die Arabisch gesprochen haben. Und ich kam als deutsche Referentin da rein, die dann einen Vortrag auf Englisch gehalten hat. Also der wurde dann jeweils über auf die anderen Sprachen übersetzt. Und das war natürlich ein reines Sprachkuddelmuddel. Aber wir haben in dieser Werkstatt gemeinsam eine Geschichte geschrieben. Und das hat funktioniert. Es war dann über ganz viele Übersetzungsbrücken und ganz viel hin und her. Es war dann die Geschichte um einen Vogel, der bekam dann einen kurdischen Namen. Dann wurden dann die Sprachen hin und her geworfen und es war total toll. Und wir haben eine Geschichte geschrieben und das war für mich immer noch so, ja, wie kann man das, wie kann man das übertragen? Also das ist was, wo ich sehr häufig immer wieder so hin zurückkomme. Also weil das so bereichernd ist, dass man eben auch nicht alles übersetzen kann manchmal.
Ja, das, ich glaube, es geht darum auch, was ich auch sehr vermisse in der deutschen Kultur, Fehler zuzulassen. Wir müssen nicht alles optimieren. Es muss nicht alles noch mehr verbessert werden. Das ist ja das, worunter sehr viele Kinder und Jugendliche heute leiden, unser Schulsystem, wo eben ständig, man guckt ständig, wie kann man das jetzt noch verbessern? Wie kann man das noch optimieren? Also dieser Optimierungswahn, ich glaube, wir sollten davon ein bisschen wegkommen. Ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum jetzt populistische, rechtspopulistische Gruppen so Oberhand gewinnen, weil viele Menschen einfach müde sind oder sich danach sehnen, ja, dass irgendjemand die Verantwortung übernimmt. Also sie haben das Gefühl, sie schaffen das nicht alleine und dann kommt der starke Mann sozusagen und übernimmt jetzt alles und wirft die raus, die alles stören und dann wird alles besser. Also so dieses Überfordertsein kommt eigentlich daher, weil unsere Gesellschaft ständig alles verbessern will. Einerseits ist ja auch toll, dass man versucht in Deutschland alles noch besser zu machen, weil durch dieses Verbessern, durch das Optimieren schaffen wir ja auch mehr Chancengleichheit. Wir schaffen ja auch mehr Inklusion, indem wir alles noch besser machen. Aber gleichzeitig kommen da halt auch viele einfach nicht mehr mit. Die schaffen das nicht mehr. Die haben das Gefühl, sie sind nicht gut genug.
Du hattest vorhin angesprochen, dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, in Geschichten oft auf das Ende gucken, was am Ende bei rauskommt und nicht auf die eigentliche Entwicklung. Wenn wir jetzt über Optimieren und solche Dinge sprechen, glaubst du, dass wenn wir mehr Geschichten davon erzählen, wie sich Leute entwickeln und dass diese Entwicklung das eigentlich Wichtige ist, dass wir dann auch einen richtigen Ansatz in der Gesellschaft erfinden würden?
Ja. Wir würden viel mehr Menschen also die Chance geben, dass sie das, was sie gut können, auch machen können. Das heißt, also ein Beispiel, also ich bin nach Deutschland gekommen und ich bin, als ich eingeschult wurde in die erste Klasse im Iran, das war genau das Jahr, als die Islamisten an die Macht kamen. Und natürlich haben sie in den Mädchenschulen, haben sie dann den Sportunterricht verboten. Und natürlich, wir Mädchen durften dann auf der Straße nicht mehr rennen, wir durften auch nicht mehr Fahrrad fahren. Also alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hatte, wurde uns vorenthalten. Wir Mädchen durften uns nicht bewegen, wir durften keinen Sport machen. Dann komme ich in der 5. Klasse, komme ich dann nach Deutschland und ich kann gar nichts. Ich konnte nichts, was mit Sport zu tun hatte. Ich war einfach total schlecht in Sport. Und ich war immer das Kind, das am Ende nicht genommen wurde. Also wenn Gruppen aufgeteilt wurden, ich war immer die, die als Letzte noch auf der Bank saß und keiner wollte mich in der Mannschaft haben. So. Und statt dass man erkennt, also ich habe mir unheimlich Mühe gegeben, ich habe immer versucht, irgendwie irgendwas zu schaffen im Sportunterricht, damit der Lehrer oder die Lehrerin mich sieht, weil für Sport braucht man ja auch kein Deutsch. Also es war ja eins der zwei Fächer, also neben Kunst, war es ja eins der zwei Fächer, wo man keine Sprache brauchte. Aber dass ich mir Mühe gab und versucht habe, das wurde nicht gesehen. Es wurde nur gesehen, also Flugrolle zum Beispiel. Und ich habe dann total Angst gehabt. Ich hatte ja gar kein Körpergefühl und ich hatte total Angst vor dieser Flugrolle. Und ich habe es einmal probiert und es ist natürlich total schief gegangen. Und mein Knie ist mir, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich hatte mein Knie komplett im Gesicht. Überall ist das Blut gespritzt und Drama. Und ich wurde nicht gelobt dafür. Es hieß dann, ja, du hast ja keine Flugrolle geschafft, also leider eine 5. Aber dass ich sogar geblutet habe dafür, dass ich wochenlang mir den Kopf zerbrochen habe, zu Hause überlegt habe, wo kann ich hingehen, dass ich üben kann. Und ich habe eine Freundin gefragt, kannst du mir nochmal zeigen, wie das geht und so weiter. Das wurde überhaupt nicht gesehen. Ne? Also, und am Ende stand, du kannst es nicht. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir leisten es uns, dass wir viele junge Menschen verlieren, dass sie glauben, sie können nichts. Sie glauben nicht mehr an sich. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da mehr Prozesse oder Entwicklungen auch belohnen und nicht nur das Ergebnis am Ende, was dann in der kapitalistischen Gesellschaft Geld bringt. Also was ist wert? Was ist wert? Welche Dinge sind wert, sind etwas wert, sind wertvoll? Und welche nicht? Also gibt es überhaupt irgendetwas, was nicht wertvoll ist? Das ist die Frage. Ja. Naja, also das war halt schade.
Ja, aber du hast ja recht.
Also deshalb, also, ja.
Nee, ich musste nur darüber nachdenken, ist der Prozess oder die Entwicklung nicht viel mehr wert, wenn man es denn so sagen, wenn man es in Wert quantifizieren möchte oder so. Also das ist jetzt auch gerade in deinem Beispiel.
Ja, und auch mit diesem dialogischen Vortrag. Das heißt, ich habe ja die wissenschaftlichen Bücher gelesen und ich weiß ja, was die Wissenschaft für Lösungen herausgefunden hat oder für Ergebnisse. Aber im dialogischen Vortrag, durch das Erzählen, kommen die Leute von selbst. Also ich will nicht Kenntnis übermitteln, ich will Erkenntnis erzeugen. Ich will, dass die Leute selbst auf die Erkenntnis kommen, selbst die Erkenntnis haben. Und das ist dann die Hebammenmethode. Das heißt, ich helfe den Leuten, dass sie selbst die Ideen gebären. Und dafür braucht man Zeit. Das heißt, es kommt die Anfrage, Frau Saldi, wir haben dann und dann eine Veranstaltung und könnten Sie etwas erzählen über Integration? Und dann sage ich, ja, also ich brauche 3 Stunden. Oh nee, also nee, so viel Zeit haben wir nicht. Das heißt, man glaubt immer Dinge, die nicht viel Zeit brauchen, sind wertvoller. Also man soll kommen und die Ergebnisse, die John W. Berry, der hat ein Leben lang zum Thema Integration geforscht und der hat sehr schlaue Dinge herausgefunden und ich habe diese schlauen Dinge gelesen. So, jetzt komme ich aber und erzähle erstmal 3 Stunden lang eine Geschichte. Warum mache ich das? Ich könnte eine Folie nehmen, die Ergebnisse von John W. Berry, einfach an die Wand werfen, innerhalb von einer halben Stunde alles erklären und fertig. Und dann würden die Leute mir Fragen stellen und weil ich ja die Referentin bin, weiß ich alles und ich würde alle Fragen beantworten und dann sind alle glücklich. Nein, es dauert 3 Stunden und es gibt keine Fragerunde. Ich lasse keine Fragen zu, sondern ich lasse zu, dass die Leute mit erzählen. Dafür brauchen wir Zeit. Und dann sage ich immer, wenn Sie diese Zeit nicht haben für dieses Thema, dann müssen Sie jemand anderen fragen, der das in einer Stunde erklären kann. Ich brauche dafür 3 Stunden. Und das wird aber immer so, ja, Zeit ist Geld. Nochmal sowas, das ist eine Illusion, das stimmt nicht. Zeit ist nicht Geld. Weil Geld ist nichts, Geld ist gar nichts wert eigentlich. Zeit ist wertvoll, aber Geld ist überhaupt nicht wertvoll.
Ich glaube, Freya, das leitet perfekt zu unserer Abschlussfrage über, oder?
Ja, Möchtest du sie stellen oder soll ich sie stellen?
Mach du gerne.
Okay. Wir haben eine Abschlussfrage, die wir gerne in diesem Podcast stellen. Und das ist nämlich nochmal, um zurückzuführen zu dem Thema, auch mit dem wir uns beim Norddeutschen Leseförderkongress mit auseinandersetzen werden, miteinander erzählen. Und ja, wir würden dich gerne zum Abschluss fragen, was heißt miteinander erzählen für dich?
Also ich hatte gelesen, miteinander erzählen mit kleinem M und miteinander erzählen mit großem M. So, das miteinander erzählen mit großem M bedeutet für mich, dass wir ehrlich sind zueinander, dass wir zulassen, dass jeder Mensch Dinge anders sieht, aus einer anderen Perspektive, und dass alle Perspektiven gleich wertvoll sind. Also wertschätzende Haltung, eine wertschätzende Haltung. Ne? Das ist das Miteinander erzählen. Miteinander erzählen, das ist eben das, was ich unter dem dialogischen Vortrag verstehe auch. Und man kann sogar sagen, jede Person, die dabei sitzt, ist ein Experte, eine Expertin für ihr eigenes Leben. Also jede Person weiß ganz viel über sich selbst, über das eigene Leben. Deswegen ist jede Person eine Expertin in einer Runde. Und deswegen ist das sehr, sehr wertvoll, wenn wir miteinander erzählen. Also zum Beispiel eben, wenn man mit Kindern ein Buch liest, dass sie unterbrechen dürfen, dass sie miterzählen dürfen, dass wir Abschweifungen haben, so ähnlich wie Tausend und eine Nacht. Also es gibt so ganz viele Schachtelgeschichten und die eine Geschichte und noch eine und noch eine und plötzlich sind wir wieder am Ausgangspunkt. Und am Ende haben wir alle neue Erkenntnisse. Das ist, wenn wir miteinander erzählen.
Dankeschön.
Danke euch.
Menush, vielen, vielen Dank dir für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Danke, dass du dir jetzt deine wertvolle Zeit genommen hast.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist jetzt ja nur das Vorwort zum Norddeutschen Leseförderkongress. Und wer sich jetzt nach diesem Gespräch berufen fühlt, weiter darüber nachzudenken, wie miteinander erzählen funktionieren kann, die Person möchte sich ja vielleicht überlegen, ob man vom 5. bis zum 7. März zum Kinderliteraturhaus zu den Bücherpiraten nach Lübeck reisen möchte und dann weiter sich mit vielen weiteren solchen Fragen beschäftigen möchte. Bis dahin also alles Gute und gutes Erzählen.